Lass uns noch einmal beten, Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns einfach durch dein Wort wirklich anredest und dass jeder an dem Punkt von dir getroffen wird, wo du ihn meinst, Herr. Danke, dass du unter uns zu sein versprochen hast. Amen. In unserer Predigtreihe über den Römerbrief stehen wir ja zurzeit bei Römer 5. Letzten Sonntag haben wir Römer 5, 5 bis 11 ausgelegt und gesehen, das ist ein starkes Plädoyer für die Heilsgewissheit. Paulus macht dort in Römer 5 deutlich, worüber wir uns freuen dürfen, wofür wir dem Herrn von Herzen dankbar sein können. Und er hat dort gesagt in Römer 5, ich lese nochmal die ersten beiden Verse vor, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, also da wir nun zu Jesus gehören, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und dann der Blick nach vorn, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und dann entfaltet er die Gründe für die Heilsgewissheit. Drei Gründe, warum jemand, der zu Jesus gehört, seiner Rettung gewiss sein darf. Paulus entfaltet einen dreifachen Liebesbeweis Gottes, einen lebendigen Liebesbeweis. Die Liebe Gottes ist ausgegossen persönlich in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe ist in uns durch den Heiligen Geist und lässt uns seine Verheißungen in der Bibel verstehen und ergreifen, die uns diese Liebe versprechen. Und dann gibt Gott uns diesen leidenden Liebesbeweis. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und er schenkt uns den logischen Liebesbeweis, dass er sagt, wenn Christus für uns gestorben ist, sogar als wir noch Sünder waren, um wie viel mehr wird er uns bewahren, jetzt, wo wir Gottes Kinder geworden sind? Ein dreifacher Liebesbeweis, darauf gründet die Heilsgewissheit der Kinder Gottes. Jesus hat versprochen, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, Johannes 10. Gott hält seine Leute fest. Das heißt nicht, dass es für Gottes Leute keine Anfechtung mehr geben wird, aber wir werden durchgetragen. Wir werden durchgetragen. Das ist die feste Verheißung. Aber wenn das so ist, kommt die Frage auf, wie kann es dann sein, dass wir in der Bibel auch von Menschen lesen, die haben einmal gut angefangen mit dem Herrn und sind dann trotzdem nicht dran geblieben? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und fügen deshalb an dieser Stelle in unsere Predigtreihe zum Römerbrief einen ersten Exkurs ein. Der Exkurs lautet, Anfang gut, alles gut, Fragezeichen, Anfang gut, alles gut. Das ist heute unser Thema. Sie kennen ja das andere Sprichwort, Ende gut, alles gut. Das heißt, mag eine Sache noch so schwierig angefangen haben, Hauptsache sie geht gut aus. Und vom guten Ende her erscheint dann manchmal auch der mühsame, schwere Anfang in einem viel milderen Licht. Ende gut, alles gut, sagt man dann. Kann man das Sprichwort bezogen auf den Glauben, auf das Leben mit Jesus auch umdrehen? Anfang gut, alles gut? Normalerweise sollte man ja erwarten, je länger einer mit Jesus lebt, umso stärker wird er im Glauben, umso fester wird seine Verbindung zu Jesus, umso größer wird sein Eifer. Das sollte man eigentlich annehmen. Letzte Woche hatte ich das Vorrecht, in der Nähe von Stuttgart bei einer Jugendferienbibelschule mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Da investieren junge Männer und Frauen, Jungs und Mädchen ihre Herbstferienwoche oder einige, die schon arbeiten, auch ihre Urlaubswoche, eine Urlaubswoche, um eine Woche lang intensiv das Wort Gottes zu studieren. Ich durfte dann am Dienstag, Mittwoch dabei sein und habe ihnen gesagt, Leute, Gottes Ziel mit euch ist, dass euer Eifer wächst. Gut, dass ihr jetzt eifrig seid, aber Gottes Ziel ist, dass euer Eifer weiter wächst, dass das nicht nur so eine Sache des jugendlichen Überschwangs ist. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, ich bin dankbar, dass ich ältere Menschen kenne, deren Herz für Jesus brennt und die im Alter nicht müde geworden sind, sondern dem Herrn mit aller Hingabe dienen. Für diese Glaubensgeschwister bin ich besonders dankbar. Und so soll es auch sein. Je länger du mit Jesus lebst, umso mehr wird er dich prägen. Aber wie kommt es dann, dass jemand, der einmal gut angefangen hat, doch ins Trudeln gerät? Einer der bekanntesten Fälle dafür, wenn nicht vielleicht sogar der bekannteste Fall, ist König Salomo, der berühmte König Salomo, der erfolgreiche Sohn des Königs David. Und dessen Lebensgeschichte, liebe Geschwister, dessen Lebensgeschichte wollen wir heute daraufhin befragen, Salomo, wie kamst du ins Straucheln und wie ist das bei dir am Ende ausgegangen? Anfang gut, alles gut? Salomo hatte einen wirklich guten Anfang mit Gott gemacht und das ist unser erster Punkt heute Morgen. Ein echter Anfang, wenn Sie mitschreiben, erstens. Ein echter Anfang. Hier in 1. Könige 3, Vers 3, den Text haben Sie auch vor sich auf Ihrem grünen Gottesdienstzettel, da steht, Salomo hatte den Herrn lieb. Und das drückte sich darin aus, dass er wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, denn diese Einschränkung nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Also diese Höhenaltäre hatten sie noch nicht abgeschafft. Sie haben da keinen Götzendienst betrieben, aber sie sollten die Höhen als solche abschaffen. Aber es steht hier, Salomo liebte den Herrn. Das heißt, es war echt. Wenn die Bibel das so sagt, dann war das echt. Echte Liebe zum Herrn, echter Glaube. Sein Vater war ihm auf dem Weg zum Glauben eine echte Hilfe. David hatte seinem Sohn auch, als es ans Sterben ging, nochmal eingeschärft. Du wirst nur deinen Weg wirklich richtig bewältigen, wenn du dein Leben an Gott bindest. In 1. Könige 2 kann man das nachlesen, wie er das seinem Sohn gewissermaßen einschärft und sagt, ich gehe jetzt, aber du sei ein Mann, 1. Könige 2, Vers 3, und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzung und Gebot und Ordnung, wie geschrieben steht, damit dir alles gelinge, was du tust und der Herr sein Wort an dir erfülle, dass er dich dann eben segnen wird. Und schon bei der Namensgebung hatte David erfahren, das ist ein ganz interessantes Detail, dass Gott mit diesem Sohn Salomo etwas Besonderes vorhatte. Nathan teilt nämlich Gottes Namenswahl für diesen jungen Mann mit. Das lesen wir in 2. Samuel 12, Vers 24 und 25. Da gibt erst David seinen Namen, da steht 2. Samuel 12, 24, und Bathseba gebar einen Sohn, den nannte er Salomo, das heißt so viel wie Friede. Und der Herr liebte ihn, steht hier. Und er, nämlich Gott, tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan. Der nannte ihn Jedidja, um des Herrn willen. Und Jedidja heißt auf Hebräisch Geliebter des Herrn. Also Gott lässt durch Nathan den Salomo gewissermaßen noch mit einem Zweitnamen ausstatten. Und dieser Zweitname, der von Gott durch Nathan kommt, heißt Jedidja, Geliebter des Herrn. Ein wahrlich guter, echter Anfang. Vielleicht hatte David schon als werdender Vater, als er erfuhr, dass der Junge gewissermaßen auf dem Wege war, die 9 Monate, dafür gebetet, dass Salomo einmal zur Bekehrung finden wird. Das empfehle ich übrigens allen Vätern und Müttern natürlich genauso. Und als dann David stirbt, so um 971 vor Christus, da ist Salomo noch ein ziemlich junger Kerl, so um die 20 wahrscheinlich. Ist also der zweite Sohn von David mit Bathseba, der erste war ja gestorben. Und die Stabübergabe von David an Salomo wäre fast noch gescheitert, weil sein Bruder Adonija eine Verschwörung gemacht und die Macht an sich zu reißen versucht hatte. Aber dieser Aufruhr scheitert. Die alte Garde hält zu dem alten König, zu David und zu dessen ausgewählten und von Gott bestimmten Thronfolger Salomo. Und der sterbende König selbst sorgt mit letzter Kraft dafür, dass die Stabübergabe funktioniert und dass Salomo mit einem öffentlichen Ritual in sein Amt eingesetzt wird. Viel wichtiger aber als diese öffentliche Intronisierung war gewesen, dass David sich zu Lebzeiten bemüht hatte, seinem Sohn deutlich zu machen, du wirst nur dann im Segen regieren können, du wirst nur dann im Segen leben können, Salomo, wenn du dein Leben an den lebendigen Gott bindest. Das ist wichtiger als alles andere. Und das müssen wir unseren Kindern auch so mitgeben. Was immer noch sonst kommt, binde dein Leben an den lebendigen Gott. Darauf kommt's an. Und alles andere erst danach. Und dann sehen wir, wie der frisch gekürte König seine ersten Schritte im neuen Amt macht. Er ist noch unerfahren, aber aufrichtig. Er verfügt weder verwaltungstechnisch noch militärstrategisch über große Erfahrung. Sein Vater war damals wesentlich besser vorbereitet gewesen auf seine Amtsübernahme. Der war vorher schon General gewesen, bevor er König wurde. Das alles hat Salomo nicht vorzuweisen. Er war als reicher Erbe in einem wohlbehüteten Königshaus aufgewachsen, wenn man so will. Aber an dem wichtigsten Punkt, und das ist jetzt für unsere weiteren Überlegungen entscheidend, an dem wichtigsten Punkt stellt Gott dem jungen Regenten dieses Zeugnis aus. Und das ist 1. Könige 3, Vers 3. Salomo hatte den Herrn lieb. Das ist das Wichtigste. Und er wandelte nach den Satzungen seines Vaters David Das ist als Lob gemeint. Salomo heißt das hier, nimmt es ernst mit dem Glauben. Er macht einen echten Anfang mit Gott. Und Gott will aus diesem echten Anfang ein immer tieferes Vertrauensverhältnis machen. Er will den Salomo in ein wachsendes persönliches Vertrauensverhältnis hineinholen. Und er spricht ihn immer wieder an. Und so dann auch hier in Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Das ist auch im Alten Testament die absolute Ausnahme, wenn Gott so etwas macht. Und er sprach, bitte, was ich dir geben soll. Das ist ein Blankoscheck. Ich hoffe, im Zeitalter von Online-Banking wissen Sie noch, was ein Blankoscheck ist. Da bekommt man einen Scheck ausgehändigt und darf die Summe, die man haben will, selber eintragen. Und wie füllt Salomo diesen Blankoscheck aus? Er beruft sich auf Gottes Verheißung. Er sagt, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan und hast ihm die große Barmherzigkeit erwiesen, ihm einen Sohn zu geben, der auf seinem Thron sitzen sollte. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du, und jetzt füllt er den Blankoscheck aus, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Ein gehorsames, einsichtsfähiges Herz. Worum hättest du Gott gebeten? Salomo bestätigt damit, was in Vers 3 steht, dass er den Herrn wirklich liebt und ehrt. Und Benedikt Peters schreibt in seinem wunderbaren Kommentar zu diesem Buch, der junge Mann erweist sich als vollkommen auf der Höhe seiner Berufung. Der junge Mann erweist sich als vollkommen auf der Höhe seiner Berufung. Das schreibt Benedikt Peters in seinem Kommentar über das Predigerbuch. Das Predigerbuch sind ja Verse, die Salomo selbst geschrieben hat. Salomo beruft sich auf Gottes Verheißung. Er bittet, er sagt, du hast es doch deinem Knecht David versprochen und ich will in diese Linie eintreten. Ich bitte dich um ein verständiges, gehorsames Herz, um ein klares Denken, das zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Falsch unterscheiden kann. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der allen willig gibt. Und macht keinem einen Vorwurf, so nach dem Motto, das müsstest du eigentlich schon längst wissen. Das müsstest du eigentlich schon haben. Nein, Gott gibt dir gerne Weisheit, wenn du ihn darum bittest. Gott gibt dir gern Unterscheidungsvermögen. Gott gibt dir gern Klarheit. Gott gibt dir gern Gehorsam. Und dann sieht man in den nächsten Kapiteln, 1. Könige 3, 4, 5 bis 8, wie diese Weisheit sich auswirkt, auch in seinem Regierungsstil, wie er gute Rechtsprechung organisiert, eine gute Verwaltung, gute Sozialpolitik macht, gute Machtstabilisierung auch, gute salomonische Wissenschaft und Literatur und schließlich der exzellente Bau des neuen Tempels nach den Plänen Gottes. Das sind die Folgen. Aber viel, viel wichtiger als alle Erfolge ist, dass Salomo einen echten Anfang mit Gott gemacht hat. Und später, als alter Mann, wird er sich noch an diesen Anfang erinnern. Und er wird im Buch Prediger, Kapitel 12, das ist dann der Ratschlag, den er als Altgewordener an die junge Generation weitergibt, wird Salomo schreiben, Prediger 12, Vers 1, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Es ist so eine große Chance, junge Menschen auf den lebendigen Gott hinweisen zu dürfen, junge Menschen begleiten zu dürfen in der Erziehung. Das ist ein so großes Geschenk Gottes und eine so unvorstellbar hohe Verantwortung, dass wir ihnen das deutlich machen. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt dann, aber das ist das Wichtigste. So wie es David offensichtlich mit Salomo gemacht hat. Und Salomo hat das beherzigt. Und warum, so ist die Frage dann umso drängender und schmerzvoller, warum wird er dann trotzdem in 1. Korinther 11 scheitern? Ein echter Anfang war gemacht. Und jetzt kommt das Zweite, was wir hier sehen. Viele faule Kompromisse. Das ist Punkt 2. Ein echter Anfang und zweitens viele faule Kompromisse. Und jetzt springen wir in Kapitel 11. Auch daraus haben sie einen Auszug abgedruckt. Hier steht in Vers 4, sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, im Unterschied zu dem seines Vaters David. Nicht ungeteilt. Und die Verse 3 und 4 zeigen, wie es dazu kam. Die Frauen verleiteten sein Herz. Diese Frauen, an die er sich gehängt hatte, diese heidnischen Frauen, die dem lebendigen Gott der Bibel nicht glaubten, sie verleiteten sein Herz und neigten sein Herz fremden Göttern zu. Sie initiierten bei ihm gewissermaßen eine klassische Bekehrung in die falsche Richtung. Abwenden von Gott, Hinwenden zu den Göttern. Bei der Bekehrung war es umgekehrt. Abwendung von den falschen Götzen, Hinwendung zu Gott. Sie bekehren sein Herz zu den Göttern. Nein, bei Salomo ging es nicht so weit, dass er den lebendigen Gott völlig verlassen wollte. Er entschied sich nicht gegen den Herrn. Aber er folgte nicht entschieden dem Herrn. Er entschied sich nicht gegen ihn, aber er folgte ihm nicht entschieden. Und das ist der Kompromiss. Viele faule Kompromisse. Gott und Götze sollten in seinem Herzen Nachbarzimmer haben. Die sollten dort irgendwie in friedlicher Kooperation miteinander leben. Gott und die Götzen. Ja, er wollte seinen alten Glauben schon behalten, aber sein Herz war nicht ungeteilt, steht hier im Vers 4. Und Vers 6 bestätigt das nochmal, er folgte nicht völlig dem Herrn. Er folgte nicht völlig dem Herrn. Er folgte schon, aber er folgte nicht völlig. Nicht ungeteilt. Und ihr Lieben, wie Gott das beurteilt, wenn unser Herz nicht ganz bei ihm ist, das steht in Vers 9. Da sagt Gott nämlich, das haben wir jetzt nicht mehr auf dem Gottesdienstzettel, wie bewertet Gott das in Vers 9? Der Herr wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn abgewandt hatte. Salomo denkt nicht völlig, aber Gott sagt, abgewandt. Das ist Gottes Bewertung von nicht völlig. Gottes Bewertung von nicht völlig ist abgewandt. Und das heißt, wenn dein Herz nicht ganz bei ihm ist, nicht ungeteilt bei Jesus ist, dann sieht er das so, dass du dich von ihm abgewandt hast. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, sagt der alte Spruch. Das klingt hart. Und ihr Lieben, wenn wir das hören, dann wird uns Angst und Bange. Dann wird uns Angst und Bange. Und dann fragen wir, hat denn überhaupt jemand eine Chance? Wir haben doch alle Sünde in unserem Leben. Das ist doch bei jedem von uns irgendwie so. Ihr Lieben, gerade für diese Sorge hat Gott uns einen wunderbaren Trost in diesen Text hineinschreiben lassen. Was steht hier in Vers 4? Salomo hat ein geteiltes Herz im Unterschied zu David. Und dann nochmal in Vers 6. Salomo folgte nicht völlig dem Herrn im Unterschied zu David. Das heißt also im Umkehrschluss zwingend, David hatte ein ungeteiltes Herz. Und David folgte völlig dem Herrn. Wie das? Moment mal, hatte David nicht auch viel Dreck am Stecken? Hatte David nicht auch den Mord mit Bathseba begangen? Den Mord nach dem Ehebruch mit Bathseba an Uriah begangen? Ehebruch führt zum Mord. David war ein Sünder, wie Salomo, wie wir. Wo lag der Unterschied? David hat seine Schuld bereut. David hat um Vergebung gebeten. David hatte diese sehnsüchtige Bitte nach dieser schrecklichen Schuld und betet im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und David konnte jubeln über die Vergebung in Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat er dir Gutes getan? Der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist der Grund seines Jubels, der Grund seiner Freude. Kannst du dich darüber freuen, dass deine Sünde vergeben ist? Kannst du darüber durchatmen, erleichtert sein, dankbar sein, glücklich sein? Meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt, haben wir früher gesungen. Er hat sein Leben für mich geopfert, Christus. Und er hat es 1000-mal bestätigt in seinem Wort durch die Verheißung. Und er hat seine Autorität bewiesen durch die Auferstehung. Und er hat die Strafe getragen, die mich Sünder hätte treffen müssen. Und wenn ich jetzt zu ihm komme und mich vor ihm beuge und ihm bitte, Jesus, bitte vergib mir, dann gilt das. Kannst du darüber jubeln? Das ist der Unterschied zwischen einem geteilten und einem ungeteilten Herzen. Beide beflecken sich mit Sünde. Aber das ungeteilte Herz fleht Jesus um Vergebung an. Und das geteilte Herz nimmt die Sünde hin und richtet sich mit der Sünde ein, nimmt Schuld zur Kenntnis, ohne unruhig zu werden und hat auch kein Verlangen danach, von der Sünde wegzukommen. Nimmt das so hin. Auf welcher Seite willst du stehen? Vielleicht hast du ähnlich viel Gutes von Gott empfangen wie Salomo. Und Gott erinnert ja den Salomo auch nochmal dran, wie reich er ihn mit seiner persönlichen Nähe beschenkt hat. Und trotzdem waren Salomo die heidnischen Frauen letztlich wichtiger gewesen. Und trotzdem hat er es hingenommen, dass sie sein Herz weggezogen haben. weggezogen haben von Gott, weggezogen in eine völlig falsche Richtung, mit dem Ergebnis, dass sein Herz dann anders lief. Das Herz ist ja in der Bibel das Zentrum unserer Person, das Zentrum unseres Denkens, unseres Wollens, unseres Fühlens, unseres Entscheidens, unseres Reflektierens, unseres Urteilens. Und sein Herz änderte sich und dann nistete sich der Irrtum ein. Und der größte Irrtum war der, dass er glaubte, es sich leisten zu können, gegen Gott anzuleben und trotzdem ein gelingendes Leben zu führen. Das hat er wirklich gedacht. Er hat wirklich gedacht, er käme mit dieser Geschichte bei Gott durch. Das hat er wirklich geglaubt. Und daran sehen wir, wie unrealistisch Salomo geworden war in seinem Denken. Wohlgemerkt, diese Umkehrung seiner Lebensrichtung folgte nicht über Nacht. Das war eher ein längerer Prozess. Schon in Kapitel 3, als alles noch gut lief, hat er sich verheiratet mit dieser ägyptischen Königstochter. Das war schon der Anfang in diese Richtung, aber das hätte noch alles korrigiert werden können. Da ging's los. Trotzdem steht da noch, Salomo hatte den Herrn lieb. Damals hätte er die Sache noch in Ordnung bringen können. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Dann kommt ein Kompromiss auf den nächsten. Sein ganzes Leben zusammengesetzt aus vollen Kompromissen. Und bei ihm war dieser Angelpunkt eben immer besonders, das waren eben bei ihm die Frauen. Bei jedem ist es was anderes. Bei ihm sind es eben die Frauen. Kapitel 11 am Anfang, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hat, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Warum? Nicht wegen Ausländerfeindlichkeit, sondern sie werden eure Götter zu, euer Herz zu ihren Göttern neigen. Sie werden euren Glauben zerstören. Sie werden euch von Gott wegziehen. Aber er hat sich nicht warnen lassen. Er kannte diese ganzen biblischen Warnungen, aber ihm war seine Diplomatie wichtiger. Ihm war vielleicht auch sein Ansehen bei den anderen Königen wichtiger. Die hatten ja auch einen großen Harem. Warum sollte er da zurückstehen? Er wollte ja nicht prüde erscheinen. Das war ein Statussymbol. Und es wird ja dann auch gesagt, dass er diese Frauen, dass er von Herzen an denen hing. Das war also nicht nur Staatsräson und Opfer, was er da gebracht hat, sondern das hat ihm auch Freude gemacht, offensichtlich. Das war ein kurzfristiges Vergnügen, das er gerne mitgenommen hat. Und als die Damen dann da waren, stellten sie Forderungen von wegen hebräische Leitkultur oder sowas. Wir wollen unsere eigenen Götter. Nun mach mal, Junge. Jetzt bau mal die Tempel. Wir wollen hier unseren Göttinnen opfern. Wir haben nicht gesagt, dass wir uns zu deinem Gott bekehren. Und Salomo leistet Vollzug, wie ein Mann das eben so zu tun hat. Wenn die Frauen Druck machen, er leistet Vollzug. Vielleicht hat er gedacht, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann kann ich sie noch zum Herrn führen. Denkste, es läuft genau umgekehrt. Er tut, was man ihm verlangt, er gehorcht eben. Und man kann hier bei ihm richtig zusehen, dass sich die faulen Kompromisse wie Kaninchen vermehren. Faule Kompromisse haben die Neigung, sich zu vermehren wie Kaninchen. Und so ist es hier in seinem Leben. Und er findet offensichtlich Gefallen daran. Und wenn wir diesen Bericht so lesen, musst du denken, dann fällt auf, wie postmodern sich Salomo eigentlich gebärdet dort. Das ist ein gutes Beispiel für Postmoderne in der Antike. Martin Lloyd-Jones hat das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Er hat gesagt, im Gegensatz zu früher legen die modernen Menschen heute 400 Meilen in einer Stunde zurück, statt in vier. Aber wenn sie erst mal am Ziel angekommen sind, dann machen sie genau das Gleiche wie die Menschen früher. Der Mensch ändert sich nicht. Und damals wie heute stehen wir in der Gefahr, ihr Lieben, faule Kompromisse einzugehen, Schuld in unserem Leben zu dulden. Und dann werden wir in unserem Gewissen abstumpfen, nach und nach und nach. Und damals wie heute kann falscher Umgang mit Sexualität ein Einfallstor sein. Ganz eindeutig. Und Gottes Warnung ist im Neuen Testament mindestens so klar wie im Alten. Ziert nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und deswegen legen wir so großen Wert darauf, unseren jungen Leuten schon von Anfang an, schon vom Kindergottesdienst an deutlich zu machen und in der Jugend erst recht, dass ein Christ sich nur mit einem Christ befreuen soll vom Wort Gottes her. Und dass ein Christ nur einen Christen heiraten kann. Weil sonst schon ganz viel Herzeleid und Schuld vorprogrammiert ist. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Tja, und bei anderen ist es die Eitelkeit, das Einfallstor für die Sünde und die Kompromisse. Oder die Geldgier. Oder die Geltungssucht. Oder das Machtstreben. Oder Minderwertigkeitskomplexe, die einer irgendwie kompensieren will. Und deshalb Kompromisse macht. Oder Trägheit und Bequemlichkeit. Und dann sammelt sich Schuld in unserem Leben, die uns nicht mehr unruhig macht. Es sammelt sich Schuld, die wir sehenden Auges hinnehmen. Wie bei Salomo. Man möchte ihn am liebsten schütteln und sagen, Salomo, wie kannst du da noch ruhig schlafen? Es wächst ein Tempelpark in Jerusalem, ein Park der Religion wie bei der Expo hier in Hannover. Und du guckst zu. Nein, nein, ich gucke ja nicht zu. Nein, du guckst nicht zu, du machst mit. Das wird immer schlimmer. Und dein Gewissen stumpft ab. Und du gewöhnst dich dran. Und wisst ihr, der tragischste Satz in diesem Kapitel 11 steht in Vers 4, finde ich. Da heißt es, als er nun alt war, neigten seine Frauen das Herz endgültig. Das ging ja vorher schon los, aber dann kippte es endgültig in die falsche Richtung. Als er alt war. Weisheit und geistliche Reife im Alter sind keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit. Diese Einsicht hat die Kirchengeschichte leider immer wieder bestätigt. Und ihr Lieben, es ist oft passiert, dass etwa Leiter von Glaubenswerken, die sich in jungen Jahren bewährt hatten, dann im Alter immer mehr Kompromisse gemacht haben. Vielleicht, weil sie das Werk absichern wollten, wirtschaftlich. Und sie haben vielleicht gesagt, wir sind altersweise geworden, aber in Wirklichkeit waren sie kampfesmüde geworden. Und haben Kompromisse gemacht aus pragmatischen Motiven. Und mancher, der sich in jüngeren Jahren bewährt hat, hat am Ende dann viel zerstört von dem, was er durch Gottes Gnade vorher hatte aufbauen dürfen. Die haben nicht ihr Heil verloren unbedingt. Das glaube ich nicht. Aber sie haben viel von dem Segen zerstört für sich und auch für andere mit. Was für eine Not. Wie wird meine Zielgerade sein? Wie wird deine Zielgerade sein? Vor einiger Zeit sagte mir jemand, ich habe das hier schon mal zitiert, der seit vielen Jahren mit Jesus lebt, sinngemäß, ja, ich will aufpassen, dass im Laufe des Lebens mein Gewissen nicht oberflächlicher wird. Ein gutes Wort, ein wichtiges Wort, ein wichtiges Ziel. Ich will aufpassen, dass im Laufe des Lebens mein Gewissen nicht oberflächlicher wird. Paulus hat uns ans Herz gelegt, wachsam zu sein. Wer steht, der möge wohl zusehen, dass er nicht falle. Und gut, wenn wir Glaubensgeschwister haben, die uns dabei helfen. John MacArthur hat erzählt, dass seine Frau Patricia ihm vor vielen Jahren eine Handarbeit genäht hat mit dem Bibelwort aus Micha. Walk humbly with thy God. Das ist unser Wochenspruch von heute. Und demütig sein vor deinem Gott, Micha 6. Das ist unser Wochenspruch heute an diesem Sonntag, der auf ihrem Gottesdienstzettel steht. Und den hat Patricia MacArthur, ihr Mann John, aufgestickt. Und er hat gut daran getan, diese Handarbeit in Sichthöhe über seinem Schreibtisch anzubringen. Dass er das Ja nicht vergisst. Walk humbly with thy God. Überhebe dich nicht. Gerade wenn du viel Einfluss hast und wenn Menschen auf dich hören, überhebe dich nicht. Wer stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. Und zu diesem Ziel, denke ich, hat der Herr uns diese tragische Entwicklung Salomos in der Bibel mitteilen lassen. Um dich und mich demütig zu machen. Und vor allem, um uns anzuspornen, den Glaubensweg bis zum Ende mit Hingabe und Freude und ganzem Einsatz und ganzer Leidenschaft und ganzer Treue, ihn bis zum Ende zu gehen, die lange Strecke bis zum Ende zu gehen. Salomo hat einen echten Anfang gemacht, das war Punkt 1, ein echter Anfang. Sein Leben war eingebettet gewesen in Gottes Gnade und Verheißung. Jedidja, der Geliebte Gottes, hatte Gott über seinem Leben ausgesprochen. Welche Verheißung, welche Zusage? Und dann Punkt 2, viele faule Kompromisse. Und damit hat er viel Segen kaputt gemacht. Und er hatte die Ehre des Herrn beschmutzt. Leute, es geht doch immer um den Herrn in erster Linie. Er hat Jesus betrübt und ihm die Ehre geraubt. Den Herrn, den allmächtigen Gott. Und er hat auch andere Menschen damit reingezogen. Und er hat sich selbst viel Herzeleid bereitet dadurch. Und damit kommen wir am Ende zu unserer Ausgangsfrage zurück. Anfang gut, alles gut. Und das ist das dritte und letzte. Ist Salomo drittens trotzdem gut angekommen? Fragezeichen. Das ist Punkt 3. Trotzdem gut angekommen? Fragezeichen. Jetzt sind wir bei unserer Ausgangsfrage zurück. Die Bibel gibt uns darauf keine direkte Antwort. Aber sie gibt uns doch einige Hinweise. Benedikt Peters hat in seinem Buch über das Predigerbuch dazu viel Gutes und Hilfreiches geschrieben und ich darf dieses Buch noch einmal herzlich empfehlen. Wo haben wir es denn? Irgendwo hatte ich das hier schon mal hochgezeigt. Einen Augenblick. Ah ja, das hat sich versteckt bei der Kanzel. Hier haben wir es. Das Buch Prediger, das können Sie auch bekommen über unseren Büchertisch. Und Wir wollen ein paar Indizien sammeln. Ist Salomo gut angekommen, ja oder nein? Zunächst mal gibt es ja für die meisten Könige in der Bibel so etwas wie ein Abgangszeugnis, eine Schlussbewertung. Und die finden wir hier in Könige 11. Und da steht am Ende, was mehr von Salomo zu sagen ist und alles, was er getan hat. Und seine Weisheit, das steht geschrieben in der Chronik von Salomo. Merken Sie? Am Ende wird die Weisheit erwähnt, aber nicht mehr die Sünde. Und Benedikt Peters schreibt dazu, es wird zusammenfassend und abschließend auf seine Weisheit, nicht aber auf die vorübergehende Torheit seiner Sünde Bezug genommen. Das heißt, ein Hinweis, dass es mit ihm möglicherweise gut ausgegangen ist. Und dann aber ein viel stärkerer Hinweis. Salomo hat ja das Buch Prediger geschrieben. Das Buch Prediger. Sie wissen, Sprüche, Prediger, Hohelied. Und in diesem Predigerbuch redet der alte Salomo. Das ist sein Originalton. Und dieses Predigerbuch, und das ist jetzt spannend, das ist eine kritische Abrechnung mit den oberflächlichen Vergnügungen und Erfolgen des Lebens. Das ist das Predigerbuch. Eine kritische Abrechnung mit den oberflächlichen Freuden und Vergnügungen und Erfolgen seines Lebens. Und es geht nicht nur um oberflächliches Vergnügen, sondern es geht auch um alle menschliche Weisheit. Alle nur menschliche Weisheit, die ohne göttliche Weisheit ist. Es geht um Philosophie, es geht um Kultur, das mag alles ganz nett sein, aber es führt letztlich nicht zum Ziel. Es führt nicht zum Ziel, sagt Salomo. Es kann ein Leben nicht tragen. Es kann ein Leben nicht retten. Alles, was der Mensch auf sich selbst gestützt unternimmt, sagt Salomo, bleibt was? Ein Haschen nach Wind. Ein Haschen nach Wind, nach Wind, nach Wind und ich kriege ihn nicht. Und es gleitet mir alles durch die Finger. Und ich kann nichts festhalten ohne Gott. Der deutsche Lyriker Nikolaus Lenau hat 2 Jahre vor seinem Tod, Mitte des 19. Jahrhunderts, Folgendes geschrieben. Er hat gedichtet, es ist eitel. Nichts, wohin mein Aug ich hefte. Das Leben ist ein vielbesagtes Wandern. Ein wüstes Jagen ist's von dem zum anderen. Und unterwegs verlieren wir die Kräfte. Unser Leben ist ein stetes Hin und Her, Treiben und Wandern und Gucken und Suchen. Und wir werden immer schwächer. Und Gottfried Benn, der hat ein Jahrhundert später gedichtet, hier der berühmte Lyriker aus Hannover. Gottfried Benn, er hat gesagt, durch so viel Formen geschritten, durch ich und wir und du. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Und keine Antwort. Und so schreibt es Salomo, der alte Salomo in den Sprüchen. Und hören Sie mal, wie er diese kritische Untersuchung aller menschlichen Möglichkeiten und Vergnügungen beginnt. Er sagt, es ist alles ganz eitel. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Und dann macht er deutlich, es ist alles nur Haschen nach Wind. Das ist alles, was wir Menschen versuchen mit unserer Weisheit, mit unseren Möglichkeiten. So schreibt der alte Salomo. Ich denke, das ist ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass er das eingesehen hat und dass er uns warnen will. Und dann Sprüche 7, Vers 26, das liest sich wie ein nachträglicher Kommentar über seinen eigenen Lebenswandel. Sprüche 7, Vers 26, bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände Fesseln sind. Sprüche 7, Vers 26. Und wenn man bedenkt, wie viele Frauen das bei ihm waren, dann waren wirklich die Fesseln sehr, sehr stark und sehr, sehr fest. Bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen. Aber der Sünder wird von ihr gefangen. Das ist keine Absage an die Schöpfung. Das ist keine Absage an Sexualität. Das ist keine Absage daran, Gottes gute Gaben dankbar in Anspruch zu nehmen mit Gott. In dem Rahmen, den er dafür gestiftet hat, um diese guten Gaben zu schützen. In Sprüche 2 kann Salomo auch schreiben, 25 und 26, denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Das können Sie sich später beim Mittagessen nochmal vorlesen. Wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Das heißt, mit ihm, deswegen machen wir großen Kirchenkaffee heute, mit ihm können wir essen und mit ihm können wir genießen. Gute Speisen, schöne Musik, die Sexualität in der Ehe. Mit ihm können und dürfen und sollen wir genießen. Aber mit Gott, es geht immer um die Frage, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Und dann fährt Salomo fort in 2,26, denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, dem gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Und Freude. Es hängt alles von unserem Verhältnis zu Gott ab, denn er spricht das letzte Urteil. Es muss alles durch sein Gericht hindurch. Du, dein ganzes Leben muss durch Gottes Gericht hindurch. Alles. Es sei denn, du hast dein Gericht schon erlebt am Kreuz von Golgatha und hast durch Christus alles vergeben bekommen, weil er für dich starb. Und dann spricht Gott das letzte Urteil. Und dann hör, wie das Predigerbuch endet. Die letzten Verse 13 und 14 von Prediger 12. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Da ist noch nicht das Evangelium von der Vergebung durch Jesus im Blick, aber das ist hier schon klar. Es muss alles vor Gott durch. Es muss alles vor ihm letztlich bewertet werden und Bestand haben. Und da kommt keiner von uns durch, wenn er keinen Fürsprecher hat. Wissen Sie, dieses Kapitel 12, das liest sich wie ein demütiger Kommentar des alten Salomo zu seinem Leben. Benedikt Peters nennt in seinem Bibelkommentar zu dem Buch der Sprüche noch einige weitere Indizien, zum Beispiel auch die Verheißung, die Gott dem David geschenkt hat. Dass Gott gesagt hat, das übersieht man in dem Zusammenhang oft, 2. Samuel 7, Gott hat über diesem Salomo eine Verheißung gegeben. 2. Samuel 7, da hat Gott dem David Folgendes versprochen über Salomo: Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, 2. Samuel 7, Vers 14, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen treffen. Ist ja auch passiert. Aber, sagt Gott, meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul. Meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Damit ist Salomo gemeint. Gott sagt, dieser Jedidja, den halte ich fest. Der wird nicht untergehen. Er wird zurückkommen. Und ich denke, all dies zusammengenommen, legt sich der Schluss sehr nahe, den Benedikt Peters formuliert und dem ich mich aus voller Überzeugung anschließe. Benedikt Peters schreibt, um des Gnadenbundes willen verwirft Gott nicht den Salomo. Gott strafte Salomo, damit wir seine Strenge fürchten und die Sünde scheuen. Aber Gott stellte Salomo auch wieder her, damit wir Gottes Güte erkennen und nicht, wenn wir gefallen sind wegen unserer Sünde, in der Nacht der Verzweiflung untergehen. Und dann verweist Benedikt Peters auf diese Stelle 2. Samuel 7, wo Gott verspricht, ich werde den Salomo nicht loslassen. Was für eine Verheißung. Und deshalb, denke ich, sollten wir bei unserem dritten Punkt das Fragezeichen wegnehmen. Trotzdem gut angekommen, Fragezeichen weg, und wir sollten stattdessen schreiben, durch Gottes Gnade. Trotzdem gut angekommen, Gedankenstrich durch Gottes Gnade. Und da wird aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Ihr Lieben, die Lebensgeschichte Salomos ist kein Argument gegen die Heilsgewissheit. Und ich muss sagen, ich habe das auch noch nie so deutlich und mit Überzeugung gesehen, wie jetzt, wo ich mich nochmal hineinarbeiten musste in diese Texte. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Beobachtung. Ganz im Gegenteil, die Lebensgeschichte Salomos ist ein Zeugnis für Gottes Treue. Für die Treue Gottes, der auch mit flatterhaften Menschen zum Ziel kommt. Wenn sie ihm denn gehören. Und Benedikt Peters schreibt das sehr gut. Er sagt, hier wird Gottes Treue noch einmal ganz deutlich. Gottes Gnade erhöht uns ohne unser Verdienst. Gottes Gerechtigkeit erniedrigt uns nach unserem Verdienst. Und Gottes Treue stellt uns wieder her ohne unser Verdienst. Schreibt Benedikt Peters, so ist es. Gottes Gnade erhöht uns ohne unser Verdienst. Gottes Gerechtigkeit erniedrigt uns nach unserem Verdienst. Gottes Treue stellt uns wieder her ohne unser Verdienst. Was für eine Botschaft. Und für uns Gläubige aus dem Neuen Testament kommt noch eine Stärkung und Gewissheit hinzu, die es so durchgängig im Alten Testament nicht gab. Das dürfen wir hier auch noch sagen. Jeder, der sich zu Jesus bekehrt, bekommt den Heiligen Geist als ständiger Begleiter, sagt das Neue Testament. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 13. Jeder, der an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist als ständiger Begleiter. Und damit schließt sich der Kreis zu Römer 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, die wir zu Jesus gehören, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und deshalb sagt Paulus in Philipper 1, Vers 6, ich bin gewiss, so macht er das deutlich, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis an den Tag Christi. Freu dich darüber. Gott hat uns Salomos Beispiel als Mahnung gegeben. Auch als Trost. Auch als Trost für Gläubige, die schwer gefallen sind. Aber nicht zur oberflächlichen Beruhigung. Und damit es nicht zur oberflächlichen Beruhigung wird, hat er uns eben das Buch Prediger gegeben, das uns nochmal den ganzen Ernst des Gerichtes vor Augen führt. Salomo ist offensichtlich aufgewacht. Salomo ist offensichtlich aufgeschreckt. Und umgekehrt. Und so zielt das biblische Porträt, das Gott uns über Salomo schenkt, am Ende auf die eine Frage. Wie kann mein Leben, wie kann dein Leben viel Frucht für Jesus bringen? Es zielt auf die Frage, wie kann ich vermeiden, dass mein Leben auf eine so schiefe Bahn kommt, wie das von Salomo? Oder wenn es schon auf dieser schiefen Bahn sein sollte, wie komme ich so schnell wie möglich runter von der schiefen Bahn? Komm runter, schnell! Wenn jemand diese Sorge nicht hat, wenn jemandem das egal ist, wenn einer denkt, ach, Hauptsache, ich kann dieses alte Leben genießen und nebenbei bin ich auch noch Christ. Hauptsache, ich kann so meine normalen Lebensziele so verwirklichen, wo ich Gott nicht dafür brauche und ich komme mit geringstmöglichem Aufwand im Himmel an. Das ist schon okay so. Wenn einer so denkt in seinem Herzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Mensch noch kein Christ ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er bisher nie einen echten Anfang gemacht hat. Denn wenn einer zu Jesus gehört und wenn einer den Heiligen Geist hat, dann ist es ihm bei aller Schwachheit, und jeder von uns kennt sich ja in seiner Schwachheit, doch ein Herzensanliegen, Jesus zu dienen. Es ist doch ein Herzensanliegen, Jesus zu gefallen. Oder ist das nicht in deinem Leben? Natürlich, das wird immer mal wieder vom Alltag gedämpft, das wird vom Alltag überlagert. Aber wenn geistliches Leben da ist, dann atmet das Kind doch auch. Dann atmest du doch auch. Prüf dich und klär das vor Jesus. Und so schließe ich mit einigen praktischen Hinweisen, die uns helfen sollen, den ganzen Weg treu bis zum Ende zu gehen. A, nimm die Abgründigkeit deines Herzens ernst. Du, nimm die Abgründigkeit deines Herzens ernst. Spurgeon hat es einmal so gesagt, in den besten Christen ist Sünde genug, ihn zum schlimmsten Übertreter zu machen, wenn Gott ihn verlassen sollte. Und Spurgeon fährt fort, es gibt vielleicht keine Weise, uns die Schlechtigkeit unserer Herzen so gründlich zu zeigen, als wenn wir ihren Anschlägen überlassen werden. Vielleicht werden wir nie unsere Torheit kennen, bis es uns gestattet wird, als Toren zu handeln. Nach dem Motto, bis es rauskommt, dann merken wir erst, was in uns ist. Aber verhüte es, Herr. Besser durch Schmerzen lernen als durch Sünde. Besser durch Schmerzen lernen als durch Sünde. Und 100 Jahre vor Spurgeon gewissermaßen hat ein anderer großer Prediger, George Whitfield, auch tiefe Einblicke gewonnen in die Abgründigkeit seines Herzens. Er war schon Erweckungsprediger. Er war schon ein Bote, den Gott in herausragender Weise gebraucht hat. Und er ist immer wieder erschrocken über das, was in seinem eigenen Herzen noch war. Er schrieb als 25-jähriger Evangelist in sein Tagebuch, es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich habe das mehr und mehr erkennen müssen, wie verderbt ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Herzen hauste, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind, voller Stolz, voller Eigenliebe, schreibt der Evangelist George Whitfield. Und an anderer Stelle sagt er, ich wurde von einem Empfinden von Sünden, die ich begangen hatte, und von der Verdrehtheit meiner Natur niedergebeugt. Dann aber brach die Erkenntnis der Freiheit, der göttlichen Gnade und seiner ewigen Liebe mit solcher Macht in meine Seele herein, dass es mir die Sprache verschlug. Und sowohl Spurgeon als auch Whitfield sind starke Vertreter der Heilsgewissheit. Beide sind große Prediger, dass Gott seine Leute festhält. und sie waren sich so bewusst der Abgründigkeit ihrer eigenen Herzen. Das ist das Erste, was Gott uns schenken möge. Nimm die Abgründigkeit deines Herzens ernst. Nicht, dass du ständig in dich hineinhorchst, aber nimm einfach das ernst, dass die Bibel das sagt. Und solange wir noch nicht im Himmel sind, sind wir noch nicht hundertprozentig. Der alte Adam ist noch da, wusste auch Paulus. Und dann der zweite Rat, B, bete für ein gutes Ende. Bete für ein gutes Ende, bete für eine bewahrte Zielgerade. Damit kannst du nie zu früh anfangen. Und schließlich C, der letzte Rat, den ich hier formulieren will. Es gibt noch mehr sicherlich, aber ich möchte es auf diese drei. Nimm die Abgründigkeit deines Herzens ernst, bete für ein gutes Ende. Und dann der Rat C, überprüfe von Zeit zu Zeit deine Hingabe an den Herrn. Überprüfe von Zeit zu Zeit deine Hingabe an den Herrn. Gestern beim Malachi-Tag hat Friedemann Wunderlich den letzten Vortrag gehalten. Und er sprach über Markus 8, über den Text, den Bruder Winkelhake uns vorhin vorgelesen hat in der Lesung. Das tägliche Kreuz in der Nachfolge war das Thema von Friedemann Wunderlich, dem Direktor der Südosteuropa-Mission. Und er hat uns daran erinnert, an diese Verse, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, das heißt, wer alles einsetzt, der wird es erhalten. Und Friedemann Wunderlich hat uns daran erinnert, er hat gesagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehört dein Leben dir nicht mehr. Dann gehört dein Leben Jesus, dann gehört alles, was zu deinem Leben gehört, Jesus. Dein Besitz, deine Zeit, deine Gesundheit. Und Friedemann Wunderlich hat gesagt, auch als Jünger Jesu stehen wir immer wieder in der Gefahr, Götzendienst zu betreiben. Auch als Jünger Jesu noch. Und er hat gesagt, im Grunde genommen kann man fast alles unter diesen vier Götzen zusammenfassen. Besitz, Gesundheit, persönliches Glück und Ansehen. Besitz, Gesundheit, persönliches Glück und Ansehen. Und wir meinen, wir hätten einen Anspruch darauf. Wir haben es aber nicht. Es gehört Jesus. Dein Leben gehört Jesus, dein Besitz gehört Jesus, deine Zeit gehört Jesus, deine Gesundheit gehört Jesus. Er kann es dir geben, er kann es dir erhalten, er kann es dir nehmen, wenn es gut ist für dich und seinen Plan. Er hat einen Anspruch darauf, es gehört uns nicht. Er wird es immer gut für uns machen. Aber er wird nicht immer so mit uns handeln, wie wir uns das vorstellen. Und unsere Anfechtung, sagt Friedemann Wunderlich, ist, dass bestimmte Bereiche unseres Lebens wir nicht an Jesus übergeben wollen. Das ist immer unsere Anfechtung. Und darum prüfe deine Hingabe. Und wenn wir bestimmte Bereiche unseres Lebens gegenüber Jesus abschotten, wenn wir die Ghettos unseres Lebens gegenüber seinem Einfluss schützen wollen, dann fangen wir wieder mit Götzendienst an. Dann häufen wir die faulen Kompromisse in unserem Leben an und sie vermehren sich wie die Kaninchen. Gott und Götze sollen dann in unseren Herzen auch irgendwie schiedlich friedlich nebeneinander wohnen. Und davor muss der Herr uns bewahren und uns das klar machen, dass wir dann nicht sagen, ja, Herr, ich will dir ja dienen mit meiner Zeit. Aber wenn es meine Freizeitplanung stört, dann musst du warten. Dann müssen die Dinge deines Reiches in die zweite Reihe rücken. Ja, und Jesus, ich will dir ja dienen mit meinem Besitz. Aber wenn es meine Vermögensplanung stört, dann musst du mal eine Zeit lang verzichten, Jesus. Ich muss erst mal für mich selbst sorgen. Und ich will mich ja zu deinem Evangelium bekennen, Jesus. Aber wenn es meine Karriereplanung stört und meinem Ansehen bei den Kollegen zu sehr schadet, dann darf ich es leider nicht übertreiben, Jesus. Das wirst du doch wohl verstehen. Und so häufen wir viele faule Kompromisse in unserem Leben an und unsere Hingabe wird müde und unser Gewissen stumpft ab. Und wir bewegen uns auf einem gefährlichen Pfad. Und darum nimm die Abgründigkeit deines Herzens ernst. Bete, bete für ein gutes Ende und überprüfe. Ich weiß, ich sage das so deutlich, weil ich mir selber predige. Aber es ist mein Auftrag, auch dir zu predigen, weil Gott es in seinem Wort sagt. Und ich predige es dir und ich predige es mir. Überprüfe von Zeit zu Zeit ehrlich die Hingabe an deinen Herrn und betrüg dich nicht. Und wenn wir uns so prüfen, dann werden wir merken, wie leicht es möglich ist, dass wir in diese Kompromissschiene reinrutschen. Wie schnell das geht. Und es hat bei Salomo so viel kaputt gemacht. Es hat so viel Segen verhindert. Der Einzige, der uns davor bewahren kann, ist der Herr selbst. Und er will uns auch davor bewahren. Und darum auch hat er uns in seinem Wort die Lebensgeschichte von Salomo aufschreiben lassen. Ein Bibelausleger hat das so beschrieben, nicht direkt zu Salomo, aber es passt hier sehr gut. Er hat gesagt, wenn wir sehen, wie schnell es passieren kann, dass wir unseren eigenen Bekenntnissen widersprechen, wenn wir sehen, wie leicht wir fallen können, dann wird der Heilige Geist vielleicht eine heilige Furcht in uns bewirken und eine ernste Vorsicht, die uns dazu treibt, nach Gottes Bewahrung zu schreien, damit er uns festhält. In diesem Sinne hat Charles Haddon Spurgeon geschrien und gebetet. Und damit schließe ich. Er hat geschrien und gebetet, Herr, behüte mich auf allen Wegen. Behüte mich im Tal, damit ich nicht über meinen niedrigen Stand murre. Behüte mich auf dem Berg, damit ich nicht schwindelig werde vor Stolz, so hoch erhoben zu sein. Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als die Jungen. Behüte mich, wenn es zum Sterben geht, damit ich nicht am letzten Ende dich noch verleugne. Behüte mich im Leben, behüte mich im Sterben. Behüte mich in der Arbeit, behüte mich im Leiden. Behüte mich im Kampfe, behüte mich in der Ruhe. Behüte mich überall, denn überall habe ich dich nötig, o mein Herr. Herr Jesus Christus, das ist auch unser Gebet. Amen.